Die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung. Der gärende Alkohol beginnt dann zu faseln und so entsteht Heilbeerfasel oder Heilbeerfusel. Und wenn dann der Alkohol, der Heilbeerkohl, der gärende Heilbeerkohl.
Willkommen zur Mai 2026 Ausgabe der Flaschen. Hast du was gemerkt, Christoph?
Du hast den richtigen.
Das richtige Intro, genau.
Das richtige Intro, genau.
Ja. Ja, ich aber tatsächlich schlecht, zwei Minuten vor der Sendung ist mir das noch eingefallen, dass ich das mal rumkopieren könnte. Umproduzieren muss ich das allerdings immer noch. Es ist, man kommt ja zu nichts. Aber dafür habe ich jetzt ein Sofa. Seit letzter Woche habe ich ein Sofa. Das ist doch
auch, ach, das ist
doch
auch schön. Ne?
Das ist doch schön.
Ja, dann kannst du dich ja in Zukunft mal aufs Sofa setzen und das mal umprogrammieren.
Genau. So.
Genau. Bevor wir anfangen, also damit sich auch alle was einschütten können, wir probieren die Cuvée Vouno, würde ich jetzt mal sagen. Das mit V am Anfang und Uno zum Schluss. Hört sich jetzt gar nicht so griechisch an.
Vouno, ja.
Vouno. Der Milonas Winery. Immerhin, also die meisten schreiben ja tatsächlich Winery aufs Etikett. Immerhin schon mal. Beim Roten steht ja im Prinzip gar nichts, was man jetzt als Mitteleuropäer.
Ja, doch hinten war irgendwas
doch hinten
auf Englisch.
Ein bisschen was Englisches, ja, ne? Und dann der Aufkleber vom Ralf Urban, der übrigens auch im Chat ist. Also, falls ihr noch Fragen über das, was wir euch bieten können, hinaus habt, ist der Ralf auch im Chat. Für die jetzt live mit dabei sind.
Schöne Farbe schon mal.
Ja, ne? Mhm. Ja, so ein bisschen. Morgen Urin, wenn man einen Tag vorher zu viel Basilikum gegessen hat. Ja.
Oder nicht genug getrunken.
Also es leuchtet so von innen heraus, würde ich sagen. Ne? Wie so ein, also fast ein bisschen Neongelb.
Ja, ist
ja
schön.
Ja. Genau.
Ein bisschen honigartig. Mhm. Honig.
So, ja. Korrekte Aussprache. Ich hab mal bei Google Maps mir mal die verschiedenen Weingüter eingegeben. Mhm. Diesmal, um mal zu schauen, wo die so verteilt sind, weil Griechenland ja dann doch recht groß ist und wir an drei verschiedenen Orten sind.
Okay.
Das habe ich irgendwie Milonas eingegeben und bin in Litauen gelandet. Das ist ja auch witzig.
Hast du also, Apple Maps benutzt oder warum? Weil das kommt.
Apple Maps
weiß noch nicht mal, wo ich wohne, obwohl das eine offizielle Postanschrift ist hier.
Oh nee, Apple Maps habe ich irgendwie noch nie benutzt. Ah. So, da bin ich. Hippokratos, das ist, ist Attika, ne? Attika ist so diese Halbinsel unterhalb von Athen. Mhm. Und interessant finde ich, wenn man jetzt bei den Karten mal auf Gelände schaut, also auf Gelände klickt in den Google Maps, dann sieht man, dass dieses Griechenland mit seinen ganzen Inseln, aber auch mit dem Festland total gebirgig ist. Ne?
Ich muss gerade mal eine Karte laden, sonst ja. Aber ist es halt. Attika,
genau, also Architektur. Es gehört zu den gebirgigsten Ländern Europas tatsächlich. Mit so 70-75% Hügel bis Gebirge, das ist schon ziemlich viel.
Das ist also
so wie Österreich.
Per Hand geerntet dann wahrscheinlich, ne?
Ja, sehr viel davon wird per Hand geerntet. Wobei es so ist, dass eben, ich sag mal, dieser Qualitätsweinbau, den wir jetzt hier im Glas haben und in den letzten Jahren ja auch immer schon mal wieder im Glas hatten, tatsächlich auch nur einen kleinen Teil ausmacht. Also der ist dann schon in den Hügeln oder im Vorgebirge, so wie hier jetzt auch. Mhm. Aber im Prinzip macht er nur 10% der gesamten Rebfläche aus in Griechenland. Und die ist etwa so wie in Deutschland, so 110.000, 120.000 Hektar oder 115.000 Hektar haben wir hier ja auch in etwa. Aber 60% oder 50% ist etwa Tafeltraube.
Okay.
Also Rosinenproduktion natürlich auch, ne? Ja, ja, genau. Aber auch Rosinen, ne? Also Korinthen, also ne? Korinthenkacker. Die Korinthen kommen natürlich daher aus Korinth.
Der Grieche ist ein Korinthenkacker.
Und von dem, was übrig bleibt, sind sozusagen so 10%, was man so offiziell als Qualitätsanbau bezeichnet. Was dann aber wiederum interessant ist, dass Griechenland über 300 autochthone, also einheimische Rebsorten hat. Obwohl die Fläche für diese Rebsorten jetzt nicht besonders groß ist. Das finde ich schon sehr spannend. hat aber mit Sicherheit eben auch damit zu tun, dass es natürlich auch eines der älteren Weinbauländer ist. Also jetzt da, wo wir zum Beispiel, also wo dieser Wein jetzt herkommt, Attika, das ist so das Zentrum auch damals schon gewesen. Also
nach welcher Stadt suche ich denn eigentlich in der Karte?
Ich habe einfach den Namen des Weinguts eingegeben. Aber das kann man natürlich auch anders machen.
Mylonas.
Das ist, ich weiß Mylonas gar nicht, wie viel Stadt es da gibt.
Naja, das wird ja, das wird schon.
Dann,
hab's gefunden.
Keratea ist es, genau, Keratea. Also so 200.000 Jahre kann man den Weinbau da schon zurückverfolgen. Jetzt auch in dieser, in diesem Gebiet da, ne? Also Attika, Halbinsel, Kerania-Gebirge, da gehen so die Weinberge rein. Auf der anderen Seite hat man so eben das Ägäische Meer und so ca. 6.000 Hektar Rebfläche da. Und was wir im Glas haben, ist Savatiano.
Auch noch nie von gehört.
Ja, wobei Savatiano eben wahrscheinlich die am häufigsten angebaute weiße Rebsorte in Griechenland ist. Aha. Ja, die Frage wäre jetzt vielleicht auch in den Chat, wenn man jetzt mal kurz nachdenkt, wie viele griechische Rebsorten fallen dir auf Anhieb ein?
Nicht eine. Ich bin nicht sicher, ob Malvasia.
Ja.
Den kenne ich also halt auch
das von den Balearen. Halt so Malvasia ist eher so ein Familienbegriff von verschiedensten Rebsorten tatsächlich. Ah, okay.
Nee, dann fällt mir nicht eine ein.
Assyrtiko?
Assyrtiko, ja, doch.
Könnte dir auf Dauer einfallen, hatten wir schon, genau. Ja. Chinomavro haben wir gleich noch als Rosé, ist so die wichtigste rote Rebsorte. Mhm. Aber ja, Savatiano ist jetzt nicht unbedingt die Rebsorte, die man kennt, würde ich jetzt auch behaupten. Ist aber die Rebsorte, aus der wahrscheinlich, also vielleicht schon seit 2000 Jahren, das weiß man ja nie so ganz genau, aber es ist auf jeden Fall eine sehr alte Rebsorte und es ist die Rebsorte eigentlich, aus der Rezina hergestellt wird.
Ja, ja.
Und das ja eben schon sehr, sehr lange. Weil die Griechen letztlich sozusagen das Ursprüngliche in diesem Wein bewahrt haben, nämlich... Und aber das können wir da gleich noch, wenn ich erzähle das gleich, wenn wir beim Rezina
angekommen
sind. Genau. Ja, also hier Rahmendaten: 14 Hektoliter pro Hektar Ertrag habe ich gelesen. Das ist extrem wenig.
Okay. Wie viel wäre durchschnittlich?
50, 60 Hektoliter. Okay. Mhm. Also mit 50, 60 Hektoliter werden in Deutschland auch große Gewächse erzeugt. Ne?
Okay.
Ich sag mal, was sehr, sehr wenig eigentlich schon wirklich sehr wenig ist, wenn du dich erinnerst ans Roussillon. Das sind ja auch alles sehr geringe Erträge da, also alte Reben und so weiter. Und das sind dann so 20 vielleicht, ja.
Okay.
18, 20, 25 ist alles schon sehr wenig. Und 14 ist wirklich super wenig. Also da müsstest du normalerweise irgendwie wirklich einen Haufen Geld für nehmen. Für den Wein, was wiederum aber dann auch nicht funktioniert, weil es ja jetzt irgendwie kein Grand Cru ist, sag ich mal. Mhm. Sondern letztlich ein guter, normaler Trinkwein von einer Rebsorte, die eben lange Zeit nur für Massenproduktion verwendet wurde und wo jetzt dieses Weingut, also Mylonas, zum Beispiel sich eben zum Ziel gesetzt hat, zu zeigen, dass es eben auch eine richtig gute Qualitätsrebsorte sein kann.
Ist, ja. Also mit Griechenland, ich verbinde mit Griechenland nicht Qualitätswein.
Nee, genau. Das ist immer noch, glaube ich, das Problem, das Griechenland zu einem gewissen Maße hat, wobei sich das, glaube ich, in den letzten Jahren doch wirklich auch deutlich verbessert hat. Also gerade auch durch Assyrtiko und diese Weine aus Santorin, eben von dieser Vulkaninsel, wo ein größerer Teil von Assyrtiko wächst, aber eben auch durch diese roten Chinomavros und wirklich gute Weingüter, die, ich sag mal, jetzt so in den letzten 20, 25 Jahren doch viel dran gesetzt haben, diese Weine international auch bekannter zu machen. Mhm. Aber was wir letztlich kannten, waren eben die Weine beim sogenannten Griechen um die Ecke, ne?
Und, ja, genau.
und viel mehr. Und selbst,
das ist halt ein Viertel Hauswein.
So, ja. Genau, und selbst hochwertigere, bessere Griechen, die vielleicht also eine interessantere griechische Regionalküche anbieten, haben bis vor wenigen Jahren selten dann auch gute griechische Weine gehabt. Also habe ich zumindest nicht festgestellt. Auch das hat sich jetzt in den letzten Jahren ein ganzes Stück weit geändert. Okay. Und insofern, ja, gibt es da schon einiges. Und wenn man mal so durch das Angebot vom Ralf durchklickt, da ist schon viel. Also da ist schon viel, was man jetzt auch tatsächlich hier bekommt.
Ja. Der Chat ist gerade gekippt in Richtung, es riecht wie Christstollen, wie Butterstollen.
Ja, ich bin aus dem Chat, bin ich schon für längere Zeit rausgeflogen und komme auch nicht mehr rein. Dafür klickt es deswegen die ganze Zeit bei mir im Ohr.
Leben ist hart.
Genau, weil der die ganze Zeit versucht, die sich da wieder reinzupingen.
Ja, oder ich so. Kann Keine ja die Ahnung. Dinge vorlesen, die auf die du reagieren solltest. Dann, ups, jetzt, das war das Mikro. Dann hast du Ruhe.
Dann habe ich Ruhe. Genau. Also,
Buttercreme-Törtchen, das wird
immer
alberner hier.
Die Rebsorte hat an für sich genommen recht wenig Säure, so grundsätzlich. Das gehört jetzt nicht zu den säurehaltigsten Rebsorten. Assyrtiko zum Beispiel hat viel mehr Säure, würde ich sagen. Und der Wein ist halt 9 Monate auf der Hefe ausgebaut worden und die Hefe ist immer wieder aufgerührt worden. Und daher würde ich sagen, kommt schon in der Nase dieses cremige, buttertörtchenartige. Ich bin ja auch so ein bisschen bei so eher Honigkuchen oder so.
Ja, fand ich auch eher. Also auf jeden Fall eher Honig. Also irgendwie so ein Gewürzhonig. So von irgendeinem würzigen Baum.
Ja. So birnig auch. Birne ist ja auch gerne mal so cremig in der Nase, wenn das so eine saftige gelbe Birne ist, finde ich. Und dann hast du aber doch auch ein bisschen was an so reifen Zitrus oder so. Ein bisschen, also jetzt nicht die knackige Zitrone, aber schon so, ja, so ein bisschen was davon.
Mhm. Ich bin gespannt, wie der im Gaumen ist. Mhm. Also ich erwarte, also ich erwarte dann tatsächlich das Buttercreme-Törtchen aus dem Chat. Ich guck mal. Nee, er ist nicht so cremig, wie ich dachte. Der ist cremig.
Ja.
Hat aber auch so eine gewisse Bitterkeit. Also so ein
ja, genau, würde so ich auch sagen.
Hinten raus.
Ja, und der ist also wirklich durchaus pikant, bitter hinten raus.
Salzig.
Cremig. Salzig.
Sehr salzig.
Hat dann so ein bisschen was von einer, genau, so einer Salz-Zitrone auch oder
von einer Salz-Zitrone. Das ist diese bittere Salzigkeit, bittere, fruchtige Salzigkeit von einer Salz-Zitrone.
Ja.
Aber sonst praktisch keine Frucht am Gaumen, ne?
Ja, finde ich auch. Wenig Frucht. Aber straffer tatsächlich als erwartet, ne?
Ja. Ja, das auf jeden Fall. Also gerade die Nase, weil die Nase ja doch sehr buttrig daherkommt. Ne?
Ja.
Schön. Was haben wir da bezahlt für die Flasche?
Das ist eine gute Frage,
ich
gerade nicht beantworten kann. Ja, kam mal raus.
Na ja, gut.
Ist jetzt für mich nicht der Solist, für den ich mich jetzt unbedingt entscheiden würde. Aber also ich würde den eher auf den Tisch stellen tatsächlich und zum Essen trinken.
Okay, zu was für einem Essen?
Also ich kann mir da schon sehr gut vorstellen, alles Mögliche, was so ein bisschen fetterer Fisch ist oder eben vielleicht auch sogar ein bisschen frittierter Fisch oder Kalamari oder sowas. Sowas in die Richtung würde ich, glaube ich, gehen. Also schon so eher Sommerküche, also nicht zu schwer, aber so ein bisschen fettig darf das sein. Also es würde, glaube ich, auch mit diesem Cremigen ganz gut funktionieren. Und eben auch so ein bisschen Zitrone irgendwie oben drüber, so Misto Fritto oder sowas, könnte ich mir dazu ziemlich gut vorstellen.
16 Euro
Misto heißt es natürlich.
Also nicht teuer, wirklich nicht. Ja. Das ist ein sehr guter Wein für das Geld allemal. Ja,
ja, finde ich auch sehr schön. Ja.
Schick. Aber ja, stimmt, so zum einfach da sitzen und trinken ist der
Ja, dafür hat er ein bisschen zu viel Schwere, finde ich, am Gaumen.
Ja, und zu wenig Frucht.
Ne? Genau, da, ja. Dafür bräuchte ich, dafür hätte ich gerne mehr Säurekick einfach, ne? Mhm. So. Ja, der müsste, dafür könnte der ein bisschen frischer sein, ne? Für einen Solisten. Aber als Essensbegleiter finde ich ihn super.
Ich habe das Udo Jürgens Jingle übrigens vergessen, was mir total leid tut. Das heißt, wir machen jetzt weiter mit dem, Rosé.
Was? Ja, wir machen weiter mit dem Rosé. Stimmt, ja.
Ja, also eigentlich hätte das hier längst rappeln müssen, aber ich habe es.
Das stimmt, weil das ja auch schon Tradition hat.
Genau, das ist ja praktisch Tradition. Also griechische Traditionen werden hier. So jetzt,
die werden einfach über Bord geworfen von
jetzt dir. Der Rosé und das ist ein Rezina. Das ist jetzt mein erster Rezina, glaube ich.
Überhaupt?
Ich glaube ja. Ich meine, es kann gut sein, dass ich vor Jahren, vielen, vielen Jahren mal beim Griechen ein Rezina getrunken habe, aber das in meiner Erinnerung ist Rezina fies. So.
Ja,
kann auch sein, dass das tatsächlich nur Hörensagen ist und ich.
Ja, ich würde jetzt mal sagen, Rezina kann furchtbar fies sein, muss aber nicht. Mhm.
Ja. Jedenfalls ist das jetzt mein erster bewusst getrunkener Rezina.
Okay.
Wow.
Ja.
Wow.
Und ich habe mich gestern so ein bisschen in diesen Wein verliebt.
Meine Güte, wie riecht der denn? Das ist ja. Der riecht ja wie eine Handvoll Dreck.
Gut, also ich sag mal nix. Du sagst mal, was du so riechst.
Okay, also spontan eine Handvoll Dreck.
Okay, also Erde. Eine Handvoll Dreck. Erde.
Aha. Dahinter.
Ja,
hinter Erde der kann Erde ich auch ein rotes Obst. Sowas
mit so ein bisschen nassem Lehm mit drin, würde
ja,
ich sagen.
Ja, sowas, genau, ja. Und so eine Sauerkirsche im Hintergrund.
Nee. Ich bin ja eher bei Erdbeere.
Erdbeere? Nee, das ist Erdbeere ist süß.
Kirsche ist schon auch da, ja.
Erdbeere weiß nicht. Dann eher schwarze Johannisbeeren, süßere schwarze Johannisbeeren. Erdbeere. Mhm.
Doch, aber ganz bei so kleinen Walderdbeeren. Kirsche, so wie du sagst, schwarze Johannisbeere kann ich auch noch nachvollziehen, ja.
Aber ganz präsent ist der Dreck. Super. So was habe ich noch nie im Wein gerochen.
Dann geh jetzt mal in die Kräuterrichtung. Was hast du an Kräutern?
Kräuter?
Ja.
Oh ja, stimmt.
Das doch.
Ne? Ja. Was ist denn? Ist das Lavendel? Nee.
Nee.
Ja, ich Kräuter zuordnen und ich, das ist auch so ein Trauerspiel.
Das ist auch super schwierig, wenn du irgendwas in der Nase hast, von dem du nicht erwartest, dass es da ist.
Wie heißt denn Rosmarin?
Ja, genau.
Rosmarin ist das.
Ja, Rosmarin ist das.
Aber so richtig heftig, genau. Und wenn man sich ein bisschen auf den Rosmarin eingegroovt hat, dann ist der Dreck auch ein bisschen weg. Ist auch ganz witzig.
Ja, cool, oder?
Das ist echt krass.
Weil
sowas hätte ich noch nie in einem Wein gerochen.
Ja.
Das riecht echt wie so ein Rosmarin, weiß ich nicht, Brötchen irgendwie.
Ja.
So Focaccia ohne alles.
Ja.
Sehr lustig.
Ne?
Okay.
Also die Basis dafür ist Aleppo, also Aleppo-Kiefernadeln. Das Harz der Aleppo-Kiefer. Also nicht Nadeln, sondern das Harz der Aleppo-Kiefer. Und die Geschichte ist im Prinzip die, dass man damals, als man in Griechenland Wein gemacht hat oder auch transportiert hat, dass er im Prinzip ein bisschen so gelaufen ist, wie heute man das in Georgien wieder macht, nämlich in Amphoren. Mhm. Ja, also in Georgien sind das ja erstmal große sogenannte Quaveri im Boden eingelassen. In Griechenland war das auch im Boden eingelassen. Und dann hat man aber auch zum Transport ja noch keine Flaschen gehabt oder auch noch keine Fässer. Das heißt, man hat auch Amphoren benutzt, um Wein zu transportieren. Jetzt hat man aber den Ton dafür hat man nicht so heiß brennen können damals, dass der durch die Hitze verschlossen gewesen wäre, sondern der ist porös geblieben. Deswegen musste man ihn auskleiden und dafür hat man Harz genommen.
Das nächstgelegene Baumharz. Und irgendwann hat jemand angefangen zu experimentieren, ob unterschiedliche Harze nicht unterschiedlich schmecken. Ne?
Ja, das glaube ich auch. Ja. Genau. Und dann haben die irgendwann, also die Römer haben erstmal so weitergemacht und dann haben die aber irgendwann das mit den Holzfässern eingeführt. Das haben sie wahrscheinlich auch nicht selber entdeckt, sondern das haben irgendwelche Germanenstämme schon vor ihnen gemacht. Mhm. Die haben das dann übernommen, die Räter oder so irgendwo in Norditalien, Schweiz oder so. Und Und die konnten dann endlich mit diesen Amphoren aufhören, weil Amphoren zu transportieren ist ja irgendwie ein Heidentheater. Ja, die, davon geht ja wahrscheinlich immer die Hälfte kaputt, wenn du ja. durch die Gegend rappelst. Und deswegen ist das mit der Harzversiegelung natürlich irgendwann technisch überflüssig geworden. Mhm. Aber in Griechenland hat man das beibehalten. Die haben eben tatsächlich durch die ganze Zeit hinweg, wollten die einfach weiterhin auch Wein trinken, der diesen Pinienharzgeschmack hat. Und deswegen hat sich das bis heute gehalten. Und dann ist es halt irgendwann so gerade rund um Athen, zentral Griechenland, ist es dann nochmal so mit dem Aufkommen des Massentourismus, ist das eben auch hat das nochmal so einen Tourismusboom bekommen. Mhm. Und dann gab es eben die großen, es gab ja so ein paar, so zwei, drei riesige griechische Weinunternehmen, ich glaube zwei waren es, die mittlerweile aber auch pleite sind, weil die Qualität einfach zu schlecht war. Die haben halt ganz Europa oder die Welt halt versorgt.
Mit Rezina.
Ja, genau. Also in anderthalb Liter, zwei Liter Flaschen so, ne? Also die gab es ja, die standen auch immer beim Griechen rum. Okay. Meistens hat man ja auch erstmal ein Glas so bekommen, bevor man überhaupt bestellt hat. Und so ein bisschen so wie kalterer Seeauslese aus Südtirol. Ne? Ja. Die gab es ja irgendwie auch immer in den Großgebinden. Ja. So. Also so war das auch, so 70er, 80er Jahre. Okay. Irgendwann hat das aber nicht mehr so ganz gezogen. Und dann drohte der Rezina auch so ein bisschen mehr zu verschwinden. Und dann haben sich aber eben im Laufe der Zeit eben auch so ein paar Weingüter daran gemacht, das Ganze eben zu bewahren oder wirklich auch zu sagen, wir machen eben Qualitätsweinbau mit Rezina und Kechris, also das Weingut hier, von dem wir diesen Rosa haben. Die machen das schon sehr lange. Also die haben vor über 100 Jahren angefangen, 1911. Und ich glaube, die machen ausschließlich Rezina in 6 oder 7 verschiedenen Varianten. Mhm. Und also meistens ist es eben aus dieser Sorte Savatiano, die ich vorhin genannt habe, oder Assyrtiko. Also es ist eben fast auch immer ein, oder typischerweise eben ein Weißwein. Aber es geht eben auch mit Chinomavro. Das ist jetzt also sozusagen Chinomavro Rezina mit dem Harz der Aleppo-Kiefer.
Wie ich dem Chat entnehme, wird die Aleppo-Kiefer hauptsächlich oder wird hauptsächlich Aleppo-Kiefer für Rezina verwendet.
Ja, genau.
Ja. So. Das ist schon echt ein fast gewöhnungsbedürftiger Geruch.
Ja.
Also würde man freiwillig gar nicht, also ja, wenn das da so steht, würde man auch denken, nee, ich trinke lieber das andere.
Ja, aber wenn du jetzt denkst, also wenn du dir jetzt Sommer denkst, jetzt ist ja Sommer auch, ja.
Mhm, auf eine Art.
Du sitzt jetzt, ja, auf eine Art, genau, es ist noch Frühling, aber irgendwie ist dann auch krasser Sommer plötzlich. Und wenn du dir jetzt denkst, du sitzt mit Freunden auf der Terrasse und irgendjemand legt Lammspieße oder so auf den Grill und du hast irgendwie, weiß nicht, die entspricht, ja, oder.
Ich habe keine Fisch Freunde, die mal eben Lammspieße auf den Grill legen, irgendwas stimmt.
Doch, nicht. Hast du schon, aber die sind weit weg.
Oder so, ja. Du Hund.
Ja, all sowas, ja, irgendwie, ja. Keine Ahnung, Fisch auf dem Grill, ja, schöne ja. Salate dazu, Brot und so weiter, Oliven, ja.
Und dann alles schmeckt ein bisschen anders, als das, was man so aus dem deutschen Alltag gewöhnt ist, ne, genau.
Genau, aber alles schmeckt irgendwie nach mediterranem Lebensgefühl und dann hast du diesen Wein dabei und ich glaube, das funktioniert einfach total gut.
Kann ich mir sehr gut vorstellen, ja, ich probiere den jetzt mal.
Ja, probier
jetzt mal. Jetzt bin ich echt gespannt. Also das ist das erste Mal, dass ich bewusst Rezina zu mir nehme.
Mhm. Ja, cool.
Mhm. Da muss ich länger drüber nachdenken.
Okay.
Das ist sehr, sehr interessant.
Aber ja, interessant ist er.
Genau. Der ist mir ein bisschen zu. Ist mir ein Tick zu sauer.
Mhm.
Also, das ist er.
Okay, ja, der hat über 7 Gramm Säure.
Ja. Mhm. Das ist mir ein Tick zu viel.
So bei 3,5 Zucker, was wenig ist, also dafür, dass er tatsächlich eine Süßangabe hat.
Mhm.
Die kommt nur bedingt, würde ich sagen, durch den eigentlichen Zucker im Wein, weil 3,5 ist ist ja für deutsche Verhältnisse ist es ja trocken.
Aber das ist überhaupt nicht mein Geschmack.
Verstehe ich total. Ich feiere, ich habe das gestern aufgemacht, ja. Ich habe das total gefeiert. Ich fand das total schön.
Und ich habe es ja eigentlich auch so,
aber ich kann
so,
das total,
so Stinkern
kann
und das Extrem und diesen spontan vergoren und so, das finde ich ja eigentlich ganz geil. Aber da, nee, da komme ich nicht hinter. Das ist, nee. Es gibt so eine Limonade, die heißt Vostok, die schmeckt so ähnlich.
Ja, 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 da ist halt auch Rosmarin mit drin, genau. Ja, ja. Ich finde auch, dass Rosmarin wirklich ganz schlimm sein kann in Getränken, wenn man es nicht richtig dosiert.
Ja.
Dann finde ich das auch wirklich unangenehm. Genauso wie zum Beispiel Shiso. Ja, Shiso findet man auch mittlerweile häufig in so asiatisch angehauchten alkoholfreien Getränken.
Mhm. Was überhaupt nicht, was
das ist. Also überhaupt, das ist so ein Salat. Ja, Salat ist das nicht, aber so Grünzeug aus
Gestrüpp.
Ja. Mit einem sehr besonderen Eigengeschmack eben auch. Mhm. Oder jetzt Thai-Basilikum zum Beispiel. Ja. Das sind so Sachen, die halt sehr schnell alles andere dominieren.
Ja.
Also dazu gehört, finde ich, Rosmarin oder so Piniennadeln eben auch. Aber hier finde ich es tatsächlich total schön.
Das ist auch nicht,
was mich... Ganze Flasche alleine abends trinken würde ich jetzt natürlich auch nicht.
Nee,
aber auch hier würde ich sagen, oder habe ich gestern einfach auch so getrunken, im Gegensatz zum Weißen. Mhm. Den würde ich auch so trinken.
Okay.
Aber ich finde ihn, um den auf den Tisch zu stellen, jetzt zum mediterranen Essen, finde ich den so als Alternative, finde ich den total gut.
Ja. Ja, da würde ich ihn dann auch trinken. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, warte mal, noch eine Flasche von diesem Rezina auf. Das wäre, da komme ich
ja,
so.
Ja gut, dafür ist es vielleicht zu speziell, ja.
Mhm. Hm.
Genau, und das, die machen das so, dass die sozusagen das Angären, also den Chinomavro, etwas Maischestandzeit natürlich, damit er rosifarben wird, abpressen und dann geht die alkoholische Gärung los und dann kommt eben so ein bisschen von diesem Pinienharz da rein. Wird dann aber auch recht schnell wieder rausgenommen, damit es eben nicht zu viel wird. Also das bleibt jetzt nicht in der ganzen Gärung.
Wie viel
weiß ich nicht.
Okay.
Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Also ich war tatsächlich bei so einer Erzeugung noch nicht mit dabei. Das würde mich tatsächlich auch mal interessieren, aber ja.
Sven schreibt in den Chat, wenn man sich vorstellt, nicht einen Wein zu trinken, sondern einen sommerlichen Bitterkräutercocktail, ist man nicht weit weg. Das stimmt. Mhm. Ja.
Naja,
das hat mit Wein wenig zu tun, also so mit meinem Verständnis von Wein. Ja,
es ist ja auch, ich sag mal, außerhalb von Griechenland ist es ja auch total
verpönt.
Also halt, teilweise verpönt tatsächlich, aber das geht ja vielen so. Ich meine, Lambrusco war auch erst in den 70er, das sind alles so Sachen, die in den 70er, 80er Jahren total verbrannt sind. Ja. Mhm. Also genau, so wie Lambrusco, gibt ja noch so ein paar, wie hieß der? Valpolicella. Ja, zum Beispiel auch. Also viele von diesen italienischen Weinen, die man dann eben auch, wenn man 3 Pizzen bestellt hat, dann als Flasche dazu geschenkt bekommen hat. Ja, da kannst du dich ja dran erinnern, du hast die ja ausgefahren.
Ja, aber Vito
Classico.
Carlo war so geizig, der hat da keine Flasche dabei gelegt.
Nee, okay. Ja, okay. Aber das waren so Weine, die dann für, weiß ich nicht was, 70 Cent, 70 Pfennig oder 1,20 pro Flasche eingekauft haben und dann eben, wenn du eine größere Bestellung gemacht hast, gab's das meistens irgendwie so dazu. Also es sind in dieser Zeit sind echt total viele Weine, Weinstile, Weinbaugebiete, total verbrannt worden mit billiges Zeugs. Ja.
Ja. Das ist schon spannend, und von wie lange das dauert, das dann wieder halbwegs hochzuholen. Ne?
Ja.
Ja, aber nee.
Ja.
Aber ja.
Genau. Das ist so aus der Gegend.
Zum Grillen ist das aber, also zum Grillen ist das echt gut. Das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen zum Grillen. Ja.
Ja. Genau, kommst du aus der Gegend von Thessaloniki, also andere Ecke, so ein bisschen höher, auch wieder so der Chinomavro, so am Rande des Hochgebirges sozusagen, irgendwie höhere Weinberge, so am Berg Paiko, wer sich in der Ecke auskennt. Filuria heißt das Anbaugebiet. Und dann der Wein selber wurde so 5-6 Monate eben. Also die Gärung fand eben schon im Eichenholzfass statt, aber in alten. Und dann eben 5-6 Monate dann nochmal im gebrauchten Barrique ausgebaut. Ja, also ich finde, ich mag den tatsächlich sehr, sehr gerne, muss ich sagen.
Ich würde jetzt
also
gerne
überraschend gerne auch.
Ja. Ich würde gerne jetzt mal einen Reziner probieren, der weniger Säure hat. Also okay. Praktisch Reziner Süßwein oder so.
Ja, muss der Ralf dir mal, es gibt ja sogar ein Reziner Pet Nut, glaube ich. Ralf muss dir mal ein Reziner-Paket zusammenstellen oder du musst ja mal eins zusammenklicken bei.
Ja, irgendwie.
Ja, ich nannte Weine. Ja, also das ist wirklich irgendwie echt eine Sache für sich. Und ich kann jeden verstehen, der das überhaupt nicht mag.
Danke.
Ja,
aber überhaupt nicht stimmt auch nicht. Also das
nee, das habe ich jetzt auch, ja.
Ja. Ja, nee, dann machen wir schnell zu meinem Lieblingswein rüber, ne? Wie heißt der? Der Rotwein.
Gumas heißt das Weingut und der Wein heißt Gregos. Und hat jetzt auch schon 9 Jahre auf dem Buckel, 2017er Jahrgang. Sehr schwere Flasche.
Ja.
Ja, das stimmt. Ist dann doch eher unzeitgemäß, finde ich.
Naja, aber wenn er seit 17 Jahren in der Pulle liegt, oder wo liegt er?
Ja, ja, klar. Also der wurde damals, ich gehe mal davon aus, dass die heute leichtere Flaschen benutzen, tatsächlich. Mhm. Also es war damals noch so ein Ausdruck, würde ich sagen, von Qualität, der es heute nicht mehr sein muss. Also es gibt zwar immer noch auch so Billig-Primitivo-Erzeuger, die ihre Weine immer noch in sehr schweren Flaschen abfüllen, um zu suggerieren, dass sie sehr gute Weine machen. Okay. Aber ansonsten ist es einfach heutzutage tatsächlich nicht mehr zeitgemäß, weil es extrem CO2 sozusagen an extrem hohen CO2-Verbrauch hat.
Ja. Ja, kostet halt, Glas herstellen kostet und ja.
Ja, ja, und der Transport, ne?
Ja, also ich mein, ja stimmt. Ja. Ja, klar, doppelt so schwere Flasche, ja. Eine sehr interessante Nase. So was, was ist denn das? Das ist irgendwie so ein, also Tabak, Leder, Holz, Gedöns.
Ja, also das Erste, was mir gestern, als ich die Flasche frisch geöffnet habe,
ja.
Was ich da als ersten Eindruck hatte, war Schokokuss.
Schokokuss.
Ja, und das fand ich irgendwie sehr witzig, weil ich hatte noch nie bei einem Wein die Assoziation Schokokuss. Das ist jetzt nicht mehr so, wo der Luft hat, aber gestern war das Erste, woran ich gedacht hatte, war tatsächlich diese Mischung aus Schokolade und Eischaum.
Okay.
Frag mich nicht, was gestern mit mir los war.
Als wäre Eischaum, als wäre da Ei drin.
Na, Eiklar vielleicht zum Klären des Weines, aber ja. Naja, Eischaum eher nicht. Ja, fand ich aber ganz witzig, die Assoziation. Schokokuss.
Aber ich finde ihn sehr verhalten in der Nase, trotz allem. Also ist jetzt nicht so, bei 13,5 Umdrehungen hätte ich jetzt ein bisschen mehr Fruchtbombe erwartet.
Ja, wobei Frucht und Alkohol insgesamt wenig miteinander zu tun hatten.
Ne? Ja, okay, dann das ist, weil ich bin das so von Tempranillo gewöhnt.
Ach so. 13,5 ist ja jetzt auch noch nicht doch, so viel für einen Rotwein. Ne?
Doch, Tabak. Das ist richtig Tabak.
Tabak auf jeden Fall.
Mhm. Ja, und zwar frischer, frisch geschnittener. So Zigarren.
Aber schon dunkler, ne? Ist jetzt kein, ist jetzt kein, kein heller Tabak, nee, kein Virginia oder so, sondern ein Latakia.
Aha.
Ja, das ist so insgesamt so schwarzer, also fermentierter Kardamom, fermentierter Tabak, alles, was so ein bisschen so schwarz-dunkle Fermentationsnoten hat. Mhm. Bisschen Vanilleschote, finde ich. Also, ne?
Der Chat
also
beschwert sich, dass wir zu schnell sind. Das ist,
weil wir sind zu schnell?
Ja, ich bin irgendwie leicht erkrankt und Griechenland, und Christoph kennt sich in Griechenland nicht so aus.
Entschuldigung?
Entschuldigung? Du kennst dich in Griechenland aus?
Nein, aber ich versuche das zu kompensieren dadurch, dass ich ganz viel erzähle darüber.
Ach so, okay, ja. Habt ihr es eilig, fragen sie.
Nö,
ja, wir haben es eilig,
hatte...
wir wollen nach Hause. Ich will nach Hause. Ach shit, ich bin ja schon zu Hause.
Ach. Nee, ich hatte gar nicht das Gefühl, eilig zu sein, ehrlich gesagt.
Eigentlich aber, ich auch nicht. Ne?
Aber wir können auch langsamer reden.
Nein, um Gottes Willen, hör auf. Da ist die Sendung halt ausnahmsweise mal unter eine Stunde lang. Das wird ja wohl auch mal gehen.
Nee, wir kriegen das schon voll. Wir haben noch gar nicht über Rindflaschen live in Marienecke gesprochen.
Das stimmt, ja.
Und
ja.
Außerdem, genau, bin ich auch mit diesem Wein ja noch gar nicht fertig. Der kommt nämlich jetzt tatsächlich von der Insel. Die anderen beiden waren ja vom Festland. Der kommt jetzt von Zakynthos.
Zakynthos.
Und Zakynthos, selbst wenn der Name nichts sagt, dann hast du bestimmt schon mal Bilder gesehen von Zakynthos. Nämlich, da gibt es so eine, man sagt glaube ich heutzutage, ikonische Bucht mit weißem Sandstrand, wo sich die Felsen wirklich direkt so ziemlich hochziehen.
Das hört sich so an, als
in dieser Bucht
voller Influencer.
Ein altes Schiffswrack. Ja, heutzutage ist das, glaube ich, voller Influencer. Aber das Meer halt grün und klar, der Sand weiß,
ja.
Ewige Sonne darüber, keine Wolke am Himmel. Wirklich, die Felsen ziehen sich so hoch, eine total abgeschlossene Bucht, wo man möglicherweise wirklich nur als Freikletterer runterkommt oder vom Meer halt kommt, mit einem Boot ankert.
Und auf dem Sandstrand liegt ein Schiffswrack. Ja. Das sieht schon sehr spektakulär aus, ja.
Ne? Ja, genau. Und ist irgendwie, glaube ich, das Bild sozusagen, was man schon seit langer Zeit mit Zakynthos in Verbindung bringt. Und ich weiß nicht, wann ich das erste Mal gesehen habe, aber da war dieses Schiffswrack noch einigermaßen intakt und mittlerweile ist es tatsächlich auch schon deutlich stärker verwittert. Das ist schon ganz witzig. Ja. Zakynthos. Ja.
Wie viel Hektar hat Griechenland insgesamt? Haben die viel?
Wein?
Ja.
Naja, die haben halt so 110.000, 115.000 Hektar, aber die Hälfte davon ist halt Tafeltraube und
Ich hatte mich aufmerksam gemacht.
Genau, da hast du nochmal etwa 60.000 Hektar Rebfläche tatsächlich und davon etwa, soweit ich das nachvollziehen kann, etwa 10% wirklich hochqualitative Weine.
Wie viel Hektar hat Deutschland?
Ja, genau, etwa genauso viel.
Okay.
Also 110.000 Hektar. Ja. Weniger Tafeltrauben.
Klar, die hat der Grieche ja alle.
Und der Perser natürlich.
Ja, natürlich.
Und überhaupt der Türke.
Ja.
Die Türken haben natürlich auch, die haben ja auch eine elendlange Weinbautradition.
Einigen wir uns darauf, dass das Osmanische Reich alle Tafeltrauben
hat. Ja, genau. Genau, die haben sehr viel Tafeltrauben. Und ja, und Bordeaux hatte ja irgendwie bis vor kurzem hatte auch noch etwa so 110.000 Hektar nur um Bordeaux herum, aber die bauen ja gerade deutlich ab. Also die haben mittlerweile unter 100.000. Ja.
So, was ist denn das für ein Getränk? Also was ist
ja, das ist ein Rotwein.
Ja, das habe ich gesehen.
Der Sorte Augustiatis, was dann doch, glaube ich, eine der selteneren Rebsorten ist. Also ich hatte vorher auch noch nicht davon gehört und die taucht jetzt auch, glaube ich, nicht unbedingt unter den 10 meist angebauten oder bekanntesten Rebsorten in Griechenland auf. Ist eben eine Rebsorte, die da auf der Insel vorkommt und die hier sozusagen reinsortig in gebrauchten französischen Barriques ausgebaut wird. Von einem Weingut, Gumas Estate Winery, die zwei verschiedene Sachen machen. Also sie sind für zwei verschiedene Sachen bekannt, nämlich für Wein und für Ikonenmalerei.
Was? Hat da jemand seine bizarren Hobbys zum Beruf gemacht?
Naja, der klassische Grieche ist der griechisch-orthodoxe Kirche.
Stimmt,
und die orthodoxen Kirchen, die haben halt Ikonen. Das ist klar. Das hat halt Tradition. Ne? Also insofern ist es jetzt nicht so, so abwegig. Also das miteinander zu verbinden, ist natürlich schon ganz witzig, aber
ja. Ich trinke das mal.
Ja, trink mal.
Au. Oh, nee. So schmeckt Italien.
Ah, nichts für Olgi.
Oh, nee, gar nicht.
Oh. Nee, gar nicht.
Gar nicht. Oh, warte mal, ich versuche den mal glatt über die Zunge laufen zu lassen. Nee, selbst da ist mir zu viel. Mhm. Aber ein interessanter Geschmack trotzdem.
Ja, ne?
Aber da trinke ich mich jetzt nicht rein. Das macht mich fies.
Nö, nee, trink du mal schön Rezina. Gewöhnlich mal an Rezina. Ja, wir reden derweil weiter über, genau, wir. Also der Chat und ich.
Natürlich.
Genau. Kalte Asche finde ich auch schön. Das kommt aus dem Chat. Kalte Asche. schwarzer Tabak, und man hat beides auch tatsächlich am Gaumen als auch Aromatik, finde ich. Und dann hat man eben, also dadurch, dass dieser Tabak und schwarze, dieser fermentierte Kardamom und so tatsächlich so präsent ist, hat man auch so ein bisschen die Textur davon, finde ich.
Mhm. Mhm. Aber
und Holz,
ich hab nur so eine Textur im Mund, und das ist Pelz, das ist leider.
Pelz, ne? Ja, das hat schon Pelz, das hat so Trockenholzstruktur, finde ich, am Gaumen. Mhm. Keine besondere, also es ist jetzt kein vordergründiges Holz, jetzt mit Vanille, Zimt, weiß ich nicht was, sondern eher so tatsächlich Asche, Rauch, so als wäre das Holz irgendwie verbrannt worden, verarbeitet worden, so ein bisschen. Ja, finde ich schön. Auch ungewöhnlich, tatsächlich. Also und dafür dann wieder besonders.
Was zum Teufel isst man dazu, fragt der Chat.
Also ich würde dazu tatsächlich auch wiederum was nehmen, was auch Fett hat, um dieses Tannin sozusagen einzubinden oder zu umhüllen. Ich würde dazu kurz gebratenes Fleisch nehmen, tatsächlich. Also ich glaube, das Ideale dafür ist irgendwie ein Steak oder so. Ja. Das wär mein.
Boah, nee. Der hält auch lange an bei mir im Mund. Hm.
Steak. Also ich könnte mir das auch vorstellen mit länger geschmortem. Mhm. Und wenn man jetzt in die Gemüserichtung geht, dann würde ich, glaube ich, so geschmorte Auberginen nehmen. Mit so ein bisschen Sojasauce und so in den Ofen. Katsuobushi ein bisschen drauf. So ein bisschen so eine japanisch angehauchte Aubergine. Mhm. Könnte ich mir dazu ganz gut vorstellen. Ja. Genau, die Idee vom fermentierten Kardamom, das muss man einfach mal tatsächlich in einen Asialaden gehen und sich mal ein Tütchen schwarzen Kardamom kaufen. Also Der meiste Kardamom ist ja grün,
ja.
Und es gibt aber eben auch schwarzen. Und schwarzer Kardamom ist tatsächlich so ein bisschen, geht tatsächlich auch in die Richtung von dunklem Tabak, also Latakia-Tabak oder so. Das hat schon auch was, so ein bisschen was Strenges, aber jetzt nicht so krass wie dieser Tabak.
Aha.
Aber so ein bisschen was Strenges, erdiges, holziges, dunkles.
Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals gegessen habe. Also, Katrin, was meine Frau ist, kocht ja sehr viel asiatisch und hat ja irgendwie so eine ganze Batterie von diesem Zeug zu Hause stehen.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob da schon mal schwarzer Kardamom irgendwo am Essen war.
Ja. Also ich würde sagen, dass man das auch eher so, das vergleichen könnte man das vielleicht auch mit so chinesischen stark fermentierten Tees.
Okay.
Kommt mir jetzt gerade so, weißt du? Ja. Die haben auch so ein bisschen diese besondere Erdigkeit irgendwie mit da drin, und tatsächlich so schwarzer Kardamom ist auch eher so, kommt glaube ich auch aus dieser chinesischen, nepalesischen Richtung so ein bisschen.
Okay. Ja.
Ein bisschen rauchig. Also man packt das einfach in Eintöpfe oder so rein. Mhm.
Ja. Ja, muss ich mir mal in Ruhe angucken.
Also, ja.
Mein Asialaden leer futtern. Oder der Chat legt sich fest, auf Platz 1 der Rezina. Interessant. Mhm. Also zumindest von seiner Interessantheit her ist der eindeutig Platz 1. Aber da werden wir keine. Ich fand den Weißwein ziemlich geil eigentlich.
Ja, probier doch nochmal.
Ja.
Ja. Damit wir nicht zu schnell sind. So.
Oh, warte mal, ich muss gerade Wasser austrinken, damit ich mir keine Schorle mache. Sauer gespritzte Rezina-Schorle.
Ja. Also ich finde, das sind einfach drei Essensweine.
Mhm.
So. Und das ist jetzt überhaupt keine sozusagen qualitative Aussage, sondern einfach für mich nur eine Feststellung, dass ich die abspeichere als zum Essen aufgemacht. Ne?
Ja, das sind glaube ich drei sehr gute Weine.
Ja,
also auch wenn ich jetzt nicht mit Rezina sofort warm werde und wenn ich auch Probleme mit Rotwein habe, das ist auch ein guter Rotwein. Also so ist das nicht.
Mhm.
Aber ja, zum Wegzechen ist das nichts.
Nee, es sind keine Zechweine. Das ist der Weiße hat jetzt auch nochmal mit noch ein bisschen Luft und Wärme hat er sich nochmal weiter geöffnet. Der ist schon witzig. Also der hat jetzt in der Nase, finde ich, hat er suggeriert, der mehr Säure als vorhin. Mhm. Erinnert mich tatsächlich sogar ein klein bisschen an Assyrtiko.
Oh, war ja. So gut ist meine Nase nicht und mein Gedächtnis erst recht nicht.
Aber am Gaumen gar nicht. Also am Gaumen ist das ein völlig anderer Wein als Assyrtiko.
Ja, das hab ich gleich gemerkt. Ja. Entschuldigung.
Ja. Aber schön, ja.
Das sind wir jetzt tatsächlich mit dem Weinteil durch. Gastronomisch habe ich überhaupt nichts anzubieten, weil wir ja 2 Wochen Workation in Italien gemacht haben. Bei echt keinem schönen Wetter und mit kaputter Dieselstandheizung. Mhm. hatte ich ja schon erzählt. Also das heißt, von mir gibt es diesmal keine Gastro-Tipps.
Nee.
Wobei, es gab im Tagesspiegel, im Berliner Tagesspiegel, die haben Döner getestet. Mhm. Und die hatten ein paar Empfehlungen, die sich so geil gelesen haben. Ich schreibe mir das mal auf, damit ich das in die Shownotes packen kann. Die haben sich so unglaublich lecker gelesen, dass ich echt dachte, okay, ich werde mir jetzt die nächsten Wochen werde ich mal hier eine Dönerrunde machen in Berlin.
Okay.
Aber ja, ich verlinke mal den Artikel, gegessen habe ich bei keinem von denen bisher.
Okay, ich war, glaube ich, auch nicht essen.
Siehste? Das ist einfach die völlig irrelevante Sendung heute.
Naja, ich meine, wir hatten eine schöne Veranstaltung im Marieneck, würde ich sagen.
Ich habe euch ja da schuften sehen, wie blöde.
Ja, wir haben geschuftet, wie blöde. Ich hatte auch eine Woche damit zu tun tatsächlich, weil ich am nächsten Tag dann, also ich habe ja auch bei mir zu Hause, wenn ich so lange hier diese Dezemberabende oder so vorbereite, einfach das Problem, dass selbst meine heimische Küche nicht hoch genug ist für mich, wenn ich lange in der Küche stehe. Also wenn ich jetzt 2 Stunden in der Küche stehe, ist das kein Problem. Aber wenn ich 10 Stunden in dieser Küche stehe, auch hier zu Hause, dann habe ich einfach 2-3 Tage Rücken. Ja. Und das war jetzt in Köln auch so. Hm. Und dann habe ich am nächsten Tag elendlang gebraucht, um nach Hause zu kommen. Also ich war irgendwie 9,5 Stunden unterwegs von Köln nach Hamburg und die ganze Zeit dann in diesem Auto gesessen, bis auf die Pausen.
Ist jetzt auch nicht das Beste für den Rücken.
Nee, genau, da bin ich irgendwie aus diesem Auto kaum noch rausgekommen, Sonntagabend. Dann hatte ich halt auch 2 Tage damit zu tun. Aber ich hatte auch die ganze Woche damit zu tun, dass ich schlichtweg erschöpft war. Aber das wusste ich ja vorher. Das mit dem Rücken, gut, sowas vergisst man ja, verdrängt man ja schnell mal. Aber alles andere wusste ich vorher, dass das jetzt auch ein ziemlicher Ritt werden würde. Aber ich wollte das ja so. Und ich fand es auch gut. Also mir hat es schon großen Spaß gemacht.
Okay, aus meiner Perspektive, ich konnte ja kaum was machen, außer 3 Kilo Erbsen poolen und irgendwie 5 Kilo Kartoffeln schälen und so. Also das ist ja das, was ich beitragen kann zu einer Küche. Ich habe halt die ganze Zeit gedacht, das ist erstens übermenschlich, was die drei da machen. Und zweitens, seid ihr irre? Das macht doch keinen Spaß. Das nächste Mal pürieren wir irgendwie 5 oder 10 Kilo Kichererbsen durch, hauen da ein paar Knoblauchknollen ran, ein Glas Tahini und dann kriegt jeder ein Stück Brot.
Ja, wir können das wieder machen und dann mit deutlich weniger Aufwand und einfach anders. Aber ich wollte es einfach nochmal so machen. Also für mich war es sozusagen One Bridge Too Far, um einen Filmklassiker zu zitieren. Es war ein Gang für mich zu viel, weil
also der zeitlich
jetzt. Und die Sophia haben jeweils einen Gang gemacht. Ja. Und ich habe ja dann 4 Gänge gemacht und ich hätte besser 3 Gänge gemacht. Okay. Das war jetzt so mein Resümee. Also weil ich war bis 17 Uhr war ich sehr konzentriert bei der Arbeit, aber total entspannt. Mhm. Und dann kam der Zander. Also dann habe ich mich erstmals mit dem Zander beschäftigt. Die Soße hatte ich eigentlich schon zu Hause gemacht. Die war eigentlich fertig. Aber dann fing plötzlich Stress an, weil der musste noch mehr bearbeitet werden, als ich dachte. Und dann hatte der so verschiedene Größen. Ich habe den dann falsch sozusagen in die Pfanne gehauen, sodass manche ja dann so ein bisschen nicht ganz durch hatten, den Fisch. Und das ist halt doof. Also das ist jetzt nicht super schlimm, aber so hätte nicht passieren sollen. Also das wäre jetzt mein Anspruch gewesen, dass es nicht hätte passieren sollen. Insofern war dieser ganze Gang für mich jetzt irgendwie sozusagen von vorne bis hinten irgendwie doof. Obwohl das der einzige, nee, das stimmt nicht, aber ich hatte den Gang schon 2-3 Mal gekocht. Also eigentlich wäre es für eine kleinere Gruppe kein Problem gewesen, aber so, weil wir dann auch ein bisschen hinterher waren und so weiter. Also Genau. Also
am Zander ist es gescheitert.
Aber jetzt mal abgesehen davon, am Zander ist, nee, gescheitert würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist, genau, das war jetzt sozusagen das Ding zu viel dann noch zum Schluss, weil den Nachtisch hatte ich ja schon vorher fertig. Dafür hast du ja die ganzen Äpfel auch geschält. Ja. Der war ja schon im Ofen, da musste man nicht mehr viel machen, aber der Zander war dann nochmal irgendwie eine, das war tatsächlich ein Ticken zu viel, aber gut. Insgesamt war ich ziemlich, insgesamt war ich ziemlich zufrieden mit dem Abend so. Aber ich sag mal, beim nächsten Mal fände ich es auch gut, das nochmal kleiner zu machen, genau. und dann auch ein bisschen mit am Tisch zu sitzen. Ja. So, ja. Naja.
Das war, was sehr lustig war, ich habe ja mit euch dann irgendwie von, ich weiß gar nicht, wann bin ich gekommen, um 2 oder so, 2:30, habe ich ja auch die ganze Zeit mit euch in der Küche gestanden. Entsprechend haben meine Klamotten dann auch gerochen. Und als ich dann abends nach Hause fuhr und ins Taxi einstieg, setz mich so rein und hatte dann noch eine Tüte, weil ich habe noch ein paar Geschenke gekriegt. Hatte so eine Tüte dabei, setz mich ins Taxi, sagt der Taxifahrer zu mir, riecht gut, was hast du dabei? Sag ich, ja, nee, nix, das bin ich.
Sehr schön.
Ja. Ja, nee, also ich fand's auch total schön. Also was echt ein bisschen blöd war, wir hätten echt ein bisschen mehr Zeit, also eine andere Tischordnung wäre, glaube ich, cool gewesen, wo wir dann selber hätten auch sitzen können und mal so ein bisschen rumrotieren. Das ist irgendwie zu kurz gekommen. Das ärgert mich ein bisschen so im Nachhinein. Aber es gibt ja noch Odonien, fällt mir da gerade ein. Das kann ich ja auch schon mal ankündigen an dieser Stelle. Also für diejenigen, die noch zuhören. Dieses Jahr Odonien 26 am 10. August 2026 im Odonien. Wieder nachmittags so ab 3 ungefähr werde ich da sein, es sei denn, es regnet. Und ob es regnet, bestimme ich und nur ich. Und die Ankündigung und
ich schreibe ich nicht da sein, weil ich bin im Urlaub.
Ach, du hast es gut.
Hm. Naja.
Ah nee, wir kommen da gerade aus dem Urlaub, glaube ich.
Ja, das habe ich 2 Tage vorher sozusagen. Nee, wir sind 2 Tage vorher. Also ich bin nicht mehr im Urlaub, aber ich bin dann gerade erst wieder zu Hause. Ja, und dann fahre ich nicht von Dänemark nach Köln am nächsten Tag. Genau. Aber wir müssen uns, das haben wir ja auch festgestellt, also ich vor allen Dingen festgestellt, ich habe nächstes Jahr 20 Jahre läuft mein Blog, 15 Jahre läuft mein Podcast und 15 Jahre läuft dieser Podcast dann, was echt ach, irre Scheiße, ist.
15 Jahre.
Und dafür müssen wir irgendwas machen mit Fast Food und Wein. Irgendwo,
Fast Food, irgendwie so eine Kartonweinsause.
Also selbstgemachtes Fast Food. Ich weiß auch schon, wen ich dafür engagieren könnte.
Stefan Paul.
Nee, den Onur, mit dem ich den letzten Podcast bei mir aufgenommen habe. Onur Elci, der macht seit, das wäre auch mal was du dir anhören kannst, wenn du Bock hast. Der hat sozusagen mit der Kitchen Guerilla hier in Hamburg Geschichte geschrieben. Mit seinem Bruder zusammen, die haben irgendwie jahrelang eben so Pop-Up-Geschichten gemacht. Also als es noch nicht Pop-Up hieß, weißt du? So. Okay. Und dann haben die halt irgendwie, weiß ich nicht, während der Corona-Zeit haben die Soli-Küche gemacht für irgendwie so Stände an den Bahnhöfen hier aufgebaut und für Obdachlose gekocht. Und der macht sehr coole Sachen. Und ich glaube, das könnte unser Mann sein und da können wir mal überlegen.
Also dann müssen wir dann mal gucken, wo wir das machen.
Ja. Ja, genau. Ja. Also schon wieder Ideen auf jeden Fall.
Genau, also nächstes Jahr gibt es auch was zu tun. Nächste Sendung haben wir auch schon einen Termin für, ne?
Ja, genau. Das ist die Juni-Sendung, die aber im Juli stattfindet. Gar am 1., ne? Oder? Erster?
Ich gucke gerade in meinen Kalender und ich finde die nicht. Oh Gott. Was sagt denn dein Kalender? Wann ist denn also irgendwie ist es heute sehr, sehr professionell hier. Wahrscheinlich ist es am 1.7.
Mittwoch, 1.7.
Genau. Ja, nächste Sendung gibt es am 1.7.2026.
Genau. Mit 3 weiteren griechischen Weinen.
Und ich versuche bis dahin dann den Jingle irgendwie klar zu machen.
Ja, und dann gibt es noch die Frage nach dem Riesling-Zweck 2027 und dafür gibt es auch schon einen Termin. Ja.
Ach komm, echt?
Schon, ja. Den habe ich eine Woche später festgelegt. Habe ich sogar schon damals rundgeschrieben an alle, die dabei waren. Machte aber überhaupt gar nichts. Doch, habe ich direkt festgelegt, habe ich direkt klar gemacht.
Ach so, direkt nach dem letzten Riesling-Zweck oder was?
Ja, genau. Ich habe das schon eine Woche nach dem letzten Riesling-Zweck klar gemacht. Der nächste wird stattfinden am 12. Juni 2027.
12.06.27. Ja. Ich finde das so erschütternd, ein Jahr im Voraus Dinge zu planen. Ich bin das echt nicht gewohnt.
Ja, es geht gar nicht anders, ne?
Ja, ja, also, klar. Ja.
Also solche Sachen muss man einfach, das ist dann auch diesmal nicht am gleichen Abend wie Lars Ohne freies Hühnerfest, weil dessen Hühnerfest findet dann eine Woche später statt.
Lars Ohne freies Hühnerfest.
Ja, ja, Ohne frei ist ja so der, sozusagen der Hühner, der Hühnerbaron der freien Szene, sag okay. ich jetzt mal. Der ist hier draußen vor Hamburg, da hat er seine Hühner, also das sind Hühner, die du zum Beispiel eben auch im Nobelhart und Schmutzig bekommst ja. und in anderen Sternenläden eben auch, aber eben du kannst dir die Tiere auch nach Hause bestellen. Das sind einfach Tiere, die da frei rumrennen, die sehr in Anführungsstrichen human geschlachtet werden und die einfach eine sehr gute Qualität haben.
Das klingt aber
und der macht irgendwie auch alle zwei Jahre, glaube ich, oder ein, zwei Jahre macht der, ja, alle zwei Jahre macht der irgendwie ein Fest auf dem Hof.
Das klingt gut.
Ja, das ist, glaube ich, auch gut. Muss ein bisschen länger in Hamburg bleiben.
Ja, ich wollte gerade sagen,
eine Woche so.
Genau, parke ich einfach einen Bus an der Elbe.
Ja, also ich glaube, ich habe auch vor, dahin zu fahren dann an dem Wochenende drauf. Ja. Das ist so für, also auch für Kind und Kegel, das ist so, da kannst du mit der ganzen Familie hin, okay. aber da kannst du halt auch abends, also der hat dann fünf, sechs Köche da aus der Hamburger Szene, die da kochen und so Inseln haben und dann irgendwie Winzer da auch. Also und das war halt da, letztes Jahr am selben Abend wie der Rieslingsweg, deswegen waren auch, hatten ein paar Leute irgendwie große Probleme, sich zu entscheiden, wo sie jetzt hinwollen. Das haben wir jetzt abgesprochen, dass das nicht nochmal passiert.
Vom Silvanerfest haben wir noch nichts gehört, ne?
Naja, das Silvanerfest wird irgendwie anders heißen und in Berlin stattfinden.
What?
Also
nee, komm.
Sprich, ja, ja.
Ach, das ist doch doof.
Ja, ist doof, aber.
Ja. Also, dann stehst du in irgendeiner blöden Halle.
Ja, irgend sowas. Ja, ein bisschen schade.
Das like ich nicht, aber vielleicht gehe ich trotzdem mal hin, mal gucken. Ja, jetzt weiß ich auch nicht, wo ich woanders hingehen könnte als ins Bett.
Weil du müde bist.
Ja, ich bin irgendwie, ich brüte an irgendwas, habe ich das Gefühl. Ja. Mhm. Na denn, haben wir alles gesagt, ne? Nächste Sendung, 1.6., 7., 1.7. 1.7., die Sendung vom Juni ist im Juli, jetzt habe ich es wieder. Okay, ich bin tatsächlich ein bisschen durch. Lieber ja. Christoph, vielen Dank.
Holger, ich danke dir.
Chat, vielen Dank fürs Mitspielen. Hörerschaft, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wolfram, vielen Dank.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizza-Kneipe Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann und es ist alles schön und pittoresk und touristisch und das hat man sich eigentlich vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbo zum Beispiel, ein Turbo, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Pfund, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Pfund pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 Pfund in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.